Passt ja zusammen.
Das ist immer wieder schön.
Ja. Wir müssen irgendwann diese Geräusche wieder ändern. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Dasein, fürs Kommen, für die Tür aufmachen, für Heizung auch. Also. Und willkommen zur neuen Folge für Was mit Rock und Vinyl. Wir sind endlich da. Ja, ihr habt lange gewartet. Wir sind jetzt wieder da. Heute mit Raoul. Hallo Raoul.
Hallo.
Und Jim. Hi Jim.
Hallo.
Oh. Und Raoul hat mal wieder diesmal einen Helm, ist mit seinem Sportauto gekommen.
Evil Knievel haben wir neulich erst
genau,
gehört.
Genau, overall, bist du wieder am Experimentieren?
Ja, ich komme schon wieder aus meinem Labor. Oh. Ich habe schon wieder einen neuen Ansatz.
Okay.
Ihr könnt euch erinnern, vor einiger Zeit, das war im Frühjahr, 2026.
Früh zu Berge.
Ja, da habe ich eine Folge gemacht von Pop Goes Experimental, Teil 1. So ein bisschen mit Schwerpunkt Folk und Indie. Hat euch teilweise gefallen?
Doch.
Zu teilen wart ihr ein bisschen zurückhaltend mit dem Begriff experimentell? Weiß ich nicht unbedingt. Kann ich gut verstehen. Ich habe jetzt noch nachgebessert. Ich komme im zweiten Teil. Und zwar, es geht diesmal mehr um elektronische Sachen.
So.
Okay. Und
jetzt bin ich wirklich gespannt.
Ich starte mit einer der größten Stimmen für mich der letzten 1000 Jahre, neben Beth Gibbons. Und zwar geht es um eine meiner aktuellen Lieblingssängerinnen, die süße kleine, 1965 in Reykjavik geboren.
Oh,
Björk.
Ja, es geht um Björk. Erste Erfolge hat Björk gehabt mit den Sugar Cubes. Ich weiß nicht, wer sie noch kennt. Eine isländische Indie-Rock, Alternative-Rock-Band, die drei Alben gemacht haben. Gerade ihr Debütalbum ist fantastisch, kann ich nur empfehlen. Und dann hieß es, die Band löst sich auf, ich glaube 89, 90, und sie macht Solo weiter. Und ich habe natürlich darauf gewartet, sie kommt mit Gitarren, sie kommt wieder mit weiterem Indie-Rock. Kam sie nicht, Pustekuchen. Sie hat dann sich der elektronischen Musik gewidmet und Pop und Elektronik auf ganz wunderbare Art und Weise miteinander kombiniert. Zum Beispiel, also die ersten 3, 4, 5 Alben finde ich super von ihr. Debüt, Post, Homogenic und dann 2001 Vespertin. Habe ich mir vor kurzem sogar auf Vinyl dann gekauft. Bis heute gilt sie als eine der einflussreichsten und schillerndsten Pop-Persönlichkeiten ihrer Zeit. Hat vielleicht sogar ein bisschen Madonna dann übernommen beziehungsweise ihr nachgefolgt, nur auf ganz andere und moderne Art und Weise. Sie erfindet sich immer neu, überschreitet immer noch Grenzen, auch heutzutage, immer für eine Überraschung gut. Und für mich ist sie eine des sehr, ich habe sehr Smart Noise, also Pop und Avantgarde-Pop und Elektronik, Sängerin, Urheberin des Smart Noise-Gedankens geworden. Sie elektrifiziert den Pop, sie zerlegt den Pop in ihre Einzelteile, sie setzt den neu zusammen. Und eine ganz besondere Art und Weise, wie sich Pop- und Avantgarde-Musik befruchten, finde ich. Und ihre über alles thronende Stimme ist immer so ein emotionaler Fixpunkt für ihre Musik. Und das möchte ich euch jetzt auch beweisen. Wir hören auch in dieser Folge nur 3 Stücke aller 2 Minuten. Wir fangen an. Ich habe eben Vespertin erwähnt, 2001. Aus diesem Album hören wir das Stück Unison.
Born stubborn, me will always be. Before you count 1, 2, 3, I will have grown my own private branch.
I never thought
Ja, es bleibt eine ungewöhnliche und sehr eigenständige Stimme, die das Ganze, ob es nun überproduziert ist oder nicht, immer wieder auf den Boden holt und sie auch zu einer ja sehr eigenständigen Künstlerin macht. Ich bin gar nicht so vertraut mit ihrem Werk, aber man kann immer wieder sagen, sie hat ja dann auch mit vielen Produzenten sich auseinandergesetzt, die auch gerade in diesem elektronischen Bereich wirklich eine Menge Ahnung hatten und hat dann mit denen ihre Ideen gut durchgebracht. Hier, das ist viel, was da passiert, aber es ist auf jeden Fall spannend und es ist anders als glatter Pop. Das ist, hat was Experimentelles und das spiegelt sich bestimmt in vielen weiteren Stücken auch.
Ja. Mhm. Stefan.
Ja, also vielen Dank, dass du sie spielst. Ich finde, wir haben sie viel zu selten gespielt in diesem Podcast. Also ich liebe sie wirklich. Ich finde, die wie PJ Harvey auch, sind Leute, die haben gar keine Struktur für Musik. Also die spielen einfach, das entsteht einfach. Und das macht sie ganz gut. Ich finde Homogenic ein unglaubliches Album.
Ja, ja.
Aber auch hier, ja, die Stimme ist ungewöhnlich, die ist schön, vielleicht immer diese leichtes isländisches Slang-Touch da im Hintergrund und vielleicht noch alles, du hast letztes bei dem ersten Teil zu dieser Sendung hattest du als Schluss Peter Gabriel gespielt.
Ja.
Und ich finde, es gibt auch parallel, weil die entwickelt sich ja also nicht nur jetzt, schon seit mehreren Jahren in deutlich große, es ist viel mehr in Musik, die nicht mehr unbedingt auf Platte verkauft wird, sondern das sind richtige visuelle Performance mit unglaublichen Farben, ja. Unglaubliche Choreografien von und ästhetisch wirklich sehr ansprechende Shows, die mir sehr gut gefallen, die kann Leute berühren mit ihrer Musik und das passiert bei mir hier auch wenn es viel ist und ja, sehr eigen in dem, was sie tut.
Ja, die Stimme berührt mich auch immer wieder. Ich habe ja von Smart Noise mit Betonung auf Noise gesprochen und hier hat man ja viele subtile kleine elektronische Störgeräusche, die wunderbar in den Song eingebaut werden und so der Popsong, der setzt sich so langsam zusammen. Das ist erst Stückwerk und am Ende haben wir einen richtig tollen Popsong, der trotzdem anders klingt als das, was man sonst so in den Charts hört. Deswegen finde ich sie super spannend und sie ist für mich eine ganz überragende, wichtige Smart-Noise-Künstlerin. Aber der nächste, für mich noch sehr viel mehr, jemand, den ich auch sehr liebe. Ich glaube, ich habe ihn ja auch schon mal vorgestellt. Er war zum Kaffee und Kuchen da, ist dann noch Streit mit Jim, aber dann überraschend wieder kurzzeitig gegangen. Wir gehen in das Jahr 1988, geboren in London, Mr. James Blake.
Wieso? Den habe ich doch damals gut gefunden. Mit dem Stück, was ja, mal der Stefan gespielt hat.
Ich habe versucht, den Witz zu machen.
Limit to Your Love.
Ja, genau. Sehr gut. Genau. Da gibt es eine tolle Version von Feist. Die hat
das ist ganz, das Original.
Ja, ja. Das ist
von
das
Feist.
Nee, das von ihm ist das.
Nee,
von Feist ist das Original.
Genau.
Du hast ja recht. Entschuldigung. Und zwar, ja, er beherrscht erst in vielen Genres zu Hause. Elektronischer Pop, Dubstep. Wer das noch kennt, aber auch Soul oder Modern R&B. Er ist absolut beliebt. Er hat Leute, mit denen er zusammenarbeitet, da schlackern wir mit den Ohren. Beyoncé, Kendrick Lamar, Frank Ocean, Weeknd, Jay-Z, aber auch Rosalia, die wir eben hatten, noch in der Sendung zum ersten Teil. Bon Iver und dann haben wir noch einen Brian Eno und der hat jetzt mit Lil Yachty, weiß nicht, ob ihr kennt, ein sehr berühmter Rapper, ein Album gemacht. Also er ist heiß begehrt durch die Musik, die er macht. Für mich einer der prägenden elektronischen Popkünstler, der auf wunderbare Art und Weise eben Elektronik und Experimental Sound mit Rap und Hip-Hop und R&B verbindet. Und wichtige Alben von ihm, sein Debüt James Blake 2011, Overground 2013, nehme ich an, hat einen Mercury Prize auch gewonnen. Color and Everything, Assume Form, Playing Robots in Heaven 2023. Super spannende, tolle Sachen. Und das Stück, mit dem ich euch jetzt beglücken möchte, im wahrsten Sinne des Wortes, hat eben für mich einen ganz typischen Smart-Noise-Ansatz. Der geht noch meiner Ansicht nach einen Schritt weiter als Björk eben. Er nimmt alles auseinander, disharmoniert, aber es passt super zusammen. Es bleibt beim Pop und er über dem Ganzen thront auch wie bei Björk vielleicht sogar noch stärker seine Stimme. Er hat eine irre Stimme, mit der er auch sehr bewusst spielt. Er dehnt sie, er verfremdet sie, er schichtet sie auf, er macht die Verrücktesten. Es ist keine überragende Stimme, aber es ist, so wie er sie einsetzt, auf jeden Fall ein ganz besonderes Stilelement seines Sounds. Und ich möchte das gerne jetzt auch beweisen mit dem zweiten Stück. Damit hat er sogar angefangen. Das ist das erste Stück auf seinem Debüt 2011, Unluck.
Tread walls careful me, crossing scars on her feet. Tread walls careful me, when crosses call out on her feet. Only John, take a care of what I like you, playing, falling there. Treated both care for me, crossing
Ja, irre, ne? Ist das noch Pop? Was macht er da?
Für mich ist das Pop.
Ja?
Also es ist jetzt nicht ganz meins, aber der dekonstruiert schon massiv. Ich bin ja ein Feind von diesen Autotune-Stimmveränderungen. Da kriege ich immer Pilz. Auf der anderen Seite weiß der schon genau, was er macht.
Ja,
für
ja.
mich ist das ein Tick, also ich mag es deshalb, hier geht's nicht so. Ich fand das Stück, was der Stefan damals gespielt hat, besser. Also hier kommt ja irgendwann noch so ein fetter Sub-Bass wieder rein, den man jetzt nicht am normalen Endgerät gar nicht so mitkriegt. Es ist ein Tick für mich überproduziert. Ich hätte es ein bisschen luftiger gebraucht. Der hätte gar nicht so viel schwere Sachen aufeinander schieben müssen, sondern hätte da anders mitarbeiten können. Aber der hat eine eigene Ästhetik, der wird schon wissen, was er macht. Mich hat das jetzt nicht so super abgeholt, aber es ist auf jeden Fall sehr ungewöhnlich.
Also was ich an ihm sehr schätze, ist, der hat in überwiegend sehr minimalistischen Ansatz, was Musik angeht. Und so fängt es auch an hier in dem Lied. Ich finde seine Stimme, die man hier bewusst durch seine Idee bei diesem Lied nicht klar hat. Ich finde seine Stimme wirklich sehr schön. Die Musik von diesem Album ist unglaublich basslastig und die Idee von dieser Musik ist wirklich live. Also es gab Probleme bei Laufaufnahme von James Blake, dass es wirklich unglaublich viel Wucht hatte, dass man die Idee war wirklich, dass man den Bass im Bauch spürt, um diese wirklich, ne, diesen Raum zu kriegen. Hier, was mir gefällt, ist die Idee von so einem Fading, startet mit so einer Struktur, die einigermaßen klar ist und es wird immer in der Zeit so eine Art Verzerrung, sowohl in der Stimme, also wie ein Bild, was auf einmal schimmert oder verschwindet. Ich mag ihn sehr, also ich fand dieses Album sowieso, das ist sein Debütalbum, ist, finde ich, ein sehr gutes Album. Und ist auch charakteristisch von so einer gewissen Zeit in England, meiner Meinung nach.
Okay, ja. Also ich finde das super spannend, was er da macht, weil er eben auch hier, er hat den Rhythmus auch aufgebrochen. Es ist teilweise sehr unrhythmisch. Er arbeitet mit digitalen Artefakten, so Störgeräuschen, die einfach da rechts und links, die auch gar nicht zum Rhythmus passen und trotzdem fällt der Song nicht auseinander. Und dann diese, ja, Autotune, ja, aber Autotune wird hier ganz besonders als stilbildendes Element eingebildet. Deswegen macht er übrigens sehr oft. Also ich, wie gesagt, ich finde ihn sehr spannend und das ist ja, so auf einem Punkt all das, was ich so unter Smart Noise verstehe, es bleibt Noise, aber auf jeden Fall immer noch smart und es ist poppig und aber hart an der Grenze schon zum Experimentellen, wo man sagt, ey, mach mal leiser, Detlef. Detlef, nee, das jetzt nicht. Das jetzt nicht. Und wir kommen zum letzten Song. Ich gehe wieder zurück in die Vergangenheit. Ja, haltet euch wacker. Wir waren eben bei Peter Gabriel. Wir kommen jetzt zu wem?
Brian Eno.
Wir kommen nicht zu Brian Eno, wir kommen zu einer Dame.
Oh. Also, die du eingangs erwähnt hast mal.
Ja. Nein, Laurie Anderson ist es nicht. Ach so. Die habe ich im ersten Teil erwähnt von, das war im Frühsommer. Wir reden von Kate Bush.
Oh ja.
Kate Bush.
Ja.
Kate Bush, auch das Jahr 82 für sie sehr wichtig. Kurz, Kate Bush hat mit 11 Jahren schon die ersten Songs geschrieben. Ist übrigens entdeckt worden. Wisst ihr, von wem sie entdeckt worden ist?
David Gilmour.
Von David Gilmour ist sie entdeckt worden, ganz genau. Pink Floyd, Gitarrist. Und hat dann mit 16 ihren ersten Plattenvertrag unterschrieben. 78 Wuthering Heights, ihre erste Single gab. Kennst du den, Stefan? Absolut irres. Single mit einem ganz hohen Glas.
Ja, ja, klar. Ja, 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 ja.
Auch das Video dazu.
Damit sie hat auch sehr, sehr viel getanzt. Ne? Sie ist auch,
hat dafür auch viel getanzt, genau. Die ersten haben Kicking Inside, ich glaube, da ist der Wuthering Heights drauf, Lionheart, Never Forever und dann natürlich hat sie ja ihren Mega-Hit Hounds of Love von 1995, eins der großen Pop-Alben der 80er. Ich glaube, da wird keiner widersprechen. So hatten wir ja eben im ersten Teil erwähnt, im Frühsommer und jetzt Hounds of Love. Ein Album habe ich ausgespart, was damals als Flop galt. Ich fand das toll. Es ist 1982 erschienen. Es ist das Album The Dreaming. The Dreaming galt als ja als schwerfällig überproduziert. Für mich ist es heute nicht nur für mich, noch heute ein Klassiker des Art Pop und gehört mit zu meinen absoluten Lieblingsalben von ihr. Und was hat das mit dem Smart Noise Ansatz zu tun? Das ist in dem Song Dreaming deutlich zu hören. Sie fängt zum Beispiel an, damals so total ungewöhnlich mit dem Didgeridoo. Ja, weiß ich, ist diesem australischen Nationalinstrument von den Aborigines. Fängt sie an. Sie arbeitet auch hier mit Dissonanzen und Geräuschen, einem abenteuerlichen Background-Gesang, den sie sich da hat einfallen lassen. Alles ein bisschen anstrengend, ein bisschen vielleicht zu gewollt, ähnlich wie bei, ihr erinnert euch, Savion Stevens in der ersten Folge. Aber dennoch großartig, faszinierend. Sie geht neue Wege, versucht den Pop spannender zu machen. Meiner Ansicht nach ist es ja auch gelungen und ich möchte das gerne euch zum Gehör bringen mit dem letzten Song in dieser Folge. Er heißt The Dreaming, 1982. Jenny's mistaken for a tree. Till you near him on the moon away, the tree begin to dream. The territorial war. Erase the race, the claim, the place, and say we dig for ore or dangle dambles in a bottle and push him from the full of the bush. You'll find them in the raw hole.
Ja, ich kannte dieses Stück gar nicht. Also es klingt nicht nach der besten Traum, sag ich mal, oder? Also
Kate Bush bist aber ein bisschen
klar,
vertraut.
Ja. Ich weiß, dass Odilo auch sie sehr gut findet. Ja, ich kenne die paar Hits, sag ich mal. Ich will nicht sagen, dass ich sie so gut gut kenne. Das hier ist, ja, erinnert ein bisschen an dem ersten Stück, was du in dem ersten Teil gespielt hast. Es ist wirklich sehr viel los. Und eigentlich schade, weil es gibt immer wieder Momente, die ich richtig gut finde, dass mit den männlichen Stimmen dieser Rhythmus, was sich verändert. Ich mag ihre Stimme sehr, sie hat einfach eine tolle Stimme. Und ich weiß nicht genau, was sie mit diesem Song hier machen möchte. Das ist ein Traum sicherlich oder Träume, die sie zusammenfasst in einem Lied. Es gibt Tiere, es gibt Bedrohungen, es gibt Angst. Und dass diese Gefühle kommen schon zusammen durch dieses Lied. Auch dieses Gefühl von einem Traum, das ist ihr schon gelungen, finde ich. Also wenn ich den Namen sehe und ich kriege das schon zusammen. Und ich glaube, das ist der Effekt. Ob sie wirklich daraus ein schönes Popstück machen wollte, vielleicht nicht. Ich habe das Gefühl, sie will vielleicht einen künstlerischen Anspruch irgendwie mit Musik eine Stimmung zu erzeugen.
Das war tatsächlich die erste Single von dem Album.
Na, und genau.
Also, ich habe mir neulich auf Arte die relativ gut gemachte Doku über Kate Bush angeschaut. Mein Zugang ist eigentlich bisher und bleibt womöglich auch die erste Platte. Und ich weiß, dass da jetzt viele aufheulen und sagen, oh, später. Und dann gibt's ja noch dieses Stück, was in dieser Fernsehserie auf einmal wieder populär geworden ist.
Running Up That.
Genau. Und also hier kommt drauf an, was sie jetzt wirklich genau im Sinn hatte. Die hatte ja schon, bevor sie anfing, schon super viele eigene Songs geschrieben. Deshalb ist der Gilmore ja überhaupt auf die aufmerksam geworden. Dann hat sie mal irgendwie 20 ausgewählt. Dann hat ihm die mal so kredenzt. Und das Stück, mit dem sie bekannt geworden ist, ist ja eine ultra hochgepitchte, also natürlich nicht gepitcht, es ist ihre eigene Stimme, aber super Kopfstimmengesang auf eine Novelle Wuthering Heights und super tolles Stück, finde ich, auch mit einem fantastischen Gitarrensolo, was irgendwie nie erwähnt wird, was super gut gemacht ist am Ende noch, was aber dann irgend so ein Studiomensch da spielt. Und sie ist offensichtlich ein Quell immer neuer Ideen und das zeigt dieser Song hier. Das ist jetzt nicht unbedingt meins, da ist super viel verarbeitet, aber die ist ja da nicht stehen geblieben. Die hat dann immer weitergemacht und hat immer neue Dinge gemacht. Was sie nicht mehr gemacht hat, ist live aufzutreten. Sie hat dann eher ihre ganze Energie, glaube ich, in diese Studioarbeit gesteckt. War hier Gabriel mit am Start eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Oder gab es einen namhaften Produzenten, der irgendwie mit dabei war? Weißt du das zufällig?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie eben 1980 auf Games Without Frontiers zusammengearbeitet
hat. Ja, okay.
Und später natürlich auf So. Ne?
Okay, weil dieses Games Without Frontiers zum Beispiel ist ein Stück, was für mich total stimmig ist. Da stimmt einfach alles. Eine fantastische Komposition, super genialer Gesang und das bleibt auch total, also das ist auch für die Zeit auch total wahnsinnig produziert und toll gemacht. Hier, wenn das jetzt ein Traum sein soll, dann hat das eine Stimmigkeit. Aber also ich bin da jetzt nicht so ganz dabei, aber warum nicht? Ich meine, ich kenne die Platte nicht, ne? Also.
Okay, gut. Gut, ja, es ist alles ein bisschen überproduziert, ne? Das haben wir ja mit Safian Stevens in der ersten Folge. Wir haben es auch ein bisschen bei Peter Gabriel festgestellt, das durchaus auch mit Art-Pop zu tun hat. Manchmal ist es too much, weil die Leute sagen, wir wollen was ausprobieren, wir wollen was machen. Die Beach Boys haben damals auch getraut, was zu machen, aber die haben es nicht überproduziert oder die sind andere Wege gegangen. Ich wollte damit eben nur zeigen, dass diese Verbindung zwischen lass uns experimentieren, aber wir machen trotzdem einen Popsong, tolle Sachen bringen kann, manchmal too much, manchmal too less, aber absolut spannend und das war mein Versuch, euch in zwei Folgen das näher zu bringen und mit Musik, die mir sehr, sehr am Herzen liegt und wie gesagt The Dreaming und auch die Security 4 von Peter Gabriel aus der ersten Folge sind Alben, die mit denen bin ich groß geworden. Die trage ich immer noch in meinem Herzen und die finde ich halt sehr toll.
Prince hat ja auch in vielen Produktionen unheimlich viel da rumgebastelt, dass die Sounds manchmal wirklich schon sehr synthetisch klangen und trotzdem hat er die dann hat das mit so viel Feinarbeit irgendwie gemacht, dass das dann immer noch funktioniert hat. Ne? Also das ist schon erstaunlich. Gabriel, genauso ein Fall.
Ja, das war's.
Raul, vielen Dank.
Meine Smart Noises.
Ja, schön. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir hoffen, es hat euch auch so gut gefallen wie wir, oder wie uns, sagt man. Und ja, wir wünschen noch einen schönen Tag. Wir sagen vielen Dank und bis nächste Woche für eine neue Folge von Was spannend. Mit Rock.
Ja, wir nicht
ich weiß spannend. Gar nicht, was jetzt, keine Ahnung. Wir lassen uns jedes Mal überraschen. Wir sagen tschüss, einen schönen Abend,
gut,
gute Fahrt.
Euch,
bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Auf bald.
Ciao,
tschüss.
Bye.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.